Ja, liebe Gemeinde, es ist schön, wieder da zu sein. Wir hören viel, viel Gutes über diese Predigtreihe und über die Predigten, die hier gewesen sind. Und ich bin froh, dass ich da auch einen Ausschnitt nochmal machen darf zu einem Thema, das uns auch sehr lieb geworden ist aus vielfacher Hinsicht. Wir befinden uns ja im Römerbrief in Römer Kapitel 8. Die letzte Predigt hat ja mit Sicherheit vom Leid gehandelt, was die Christen damals hatten. Und so ist auch die erste Folie, spiegelt ein Bild da. In der Zeit Neros war das die Situation der Christen damals von 54 bis 68, bevor es dann andere Kaiser gab. Da gab es immer wieder Wellen von Christenverfolgung, wo Christen in die Arenen geworfen wurden, entweder in Circus Maximus oder in das Kolosseum, was man in Rom auch heute alles noch besichtigen kann. Wir sind in diesem Jahr mal zu zweit als Ehepaar dort gewesen. Und dort wurden Christen zum Teil verbrannt, zum Teil gekreuzigt, zum Teil wilden Tieren vorgeworfen worden. Es gab die grausamsten Hinrichtungsarten und das nur, weil Christen sich geweigert haben, den Cäsar als Gott zu verehren, ihm Opfer zu bringen, weil Christen nur einen Gott haben. Und das ist der Gott des Himmels und der Erde, der dreieinige Gott. Sie beten nur Jesus Christus an. Und deshalb, wenn ein Christ sich dann mehrfach geweigert hat, einem Kaiser Opfer zu bringen, dann wurde er in den allermeisten Fällen abgeführt. So haben die Zuhörer, die Empfänger des Briefes, den wir studieren, den Römerbrief, als sie diesen Brief empfangen haben von Paulus, Leute gehabt in ihrer Gemeinde, die schon umgebracht worden waren, und sie selbst waren sich nicht sicher, ob sie bis zum Ende von 60, 70, 80 Jahren werden leben können. Damals hat man auch diese Erwartung gehabt, dass, wenn es gut läuft, dass man 80 oder noch drüber alt wird. Es gab solche Kirchenväter, von denen wir wissen, dass sie dieses Alter erreicht haben. Aber kein Christ damals konnte sagen, bei mir wird das klappen. Weil man immer die Angst hatte, entdeckt zu werden, dann gefragt zu werden und dann gezwungen zu werden, praktisch ein Opfer zu bringen auf den Kaiser. Und wenn man dann Nein sagt und dem Glauben treu bleibt, dann ist es eigentlich um einen geschehen. Und dann kann die Lebenserwartung sinken auf 27 oder 20 oder noch kürzer. Es waren grausame Zeiten. Das ist so der Anfang des Christentums, in dem Christen unglaublich viel Leid erlebt haben und auch viele Fragen hochgekommen sind. Ich bin froh über die zwei starken Zeugnisse, die wir heute gehört haben. Aber es ist für jeden von uns, egal ob man am Anfang des Glaubens steht, ob man jung oder älter ist, wenn man mit solchen Dingen konfrontiert wird, dann reißt es einem den Boden weg. Da ist plötzlich ein Ältester deiner Gemeinde, der nicht mehr da ist, weil er umgebracht wurde. Oder jemand anders aus seiner Verwandtschaft, der nicht mehr da ist, weil er umgebracht wurde. Und da ist vielleicht jemand, der sagt, dass du verpfiffen worden bist, und dann kriegst du große Angst. Christenverfolgung kennen ja einige aus unseren Kreisen, die Generationen, die vor uns gelebt haben. Wir haben einige Zeugen noch hier, die älteren Semesters sind, die wissen, wie schwer und mit Angst beladen die Zeiten damals gewesen sind. Und in diese Zeit hinein schreibt Paulus den Text, den wir heute lesen, und er sagt, es gibt eine Sicherheit, die dich vor Angst schützt. Es ist ganz egal, wie schlimm deine Angst ist und wie schlimm die Verfolgung ist und wie schlimm die Situation ist. Und es ist ganz egal, wie schwach du dich fühlst und wie weit am Anfang des Glaubens du stehst und wie ahnungslos du dir vorkommst und wie du vielleicht Angst hast, dass, wenn sie dich in die Arena tun und ein letztes Mal fragen, wirst du dem Kaiser opfern oder lieber sterben, dass vielleicht dein Glaube nicht stark genug ist und du dann doch sagst, ja, ich mache einen Kompromiss. Diese Ängste, die werden ausgeglichen durch den Heiligen Geist. Und ich lese den Text aus Römer 8, Vers 26. Paulus schreibt, desgleichen hilft auch der Geist, also der Heilige Geist, unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Heilige Geist selbst tritt für uns mit unaussprechlichem Seufzen ein. Der aber die Herzen erforscht, damit ist Gott gemeint, der weiß, worauf der Sinn des Geistes, also des Heiligen Geistes, gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Das bedeutet also, wenn du dir ganz schwach vorkommst, angenommen du bist 14 oder 16 oder 18 oder aber du bist 28 und erst seit 2 Monaten im Glauben und du hast Angst, ob du die Dinge alle richtig verstanden hast und richtig eingeordnet hast und beantworten kannst und vielleicht ist dein Glaube zu schwach, dort das Zeugnis zu geben, am Glauben dran zu bleiben und dann auch den Märtyrertod zu erleiden. Und wenn du in solchen Situationen so viel Angst hast, dass du nicht mal beten kannst, dass du so viel Angst hast, dass du denkst, vielleicht habe ich was falsch gemacht, dass Gott das jetzt in meinem Leben zulässt. Wenn du so unsicher bist und klein bist, dann hat Gott den Heiligen Geist in dein Herz hineingegeben und der betet für dich. Und wenn dein Glaube zu klein ist, dann hat der Heilige Gott des Himmels den Heiligen Geist in dein Leben hineingegeben und der glaubt für dich. Und wenn du Zweifel hast und nicht weißt, warum diese Dinge so laufen, wenn du denkst, Jesus hätte längst wiederkommen sollen, warum geht es uns hier so schlecht, dann ist der Heilige Geist da, der dich festhält und dafür sorgt, dass du an Gott festbleibst. Es ist also egal, wie schwach du bist und wie nah du am Nullpunkt bist und wie stark du zweifelst und wie viel Angst du hast. Gott gibt dir eine Sicherheit in den Nöten des Lebens, nämlich, dass der Heilige Geist in dir vor Gott tritt für dich und auf eine Art und Weise betet, wie du das gar nicht kannst, weil du die Informationen nicht hast, weil du manchmal noch nicht mal wirklich weißt, wofür soll ich jetzt beten? Manchmal aus Angst, manchmal aus Verzweiflung und manchmal aus Verwirrung. Und dies ist eine Garantie, über die reden wir nicht oft, aber das ist eine gewaltige Garantie, dass der Heilige Geist in deinem Herzen für dich betet und dich vor Gott vertritt. Und auf eine Art und Weise, dass er Dinge erbetet, die für dich gut sind. Ich habe schon unterschiedliche Menschen gesehen, die mit Leid konfrontiert worden sind. Und manchmal gibt es Menschen, die sind fest im Glauben gewesen. Und dann werden sie mit einer gewaltigen Lebenskrise getroffen, dass der Ehepartner stirbt oder das eigene Kind stirbt oder andere Dinge. Das etwas, was einen so richtig die Seele durch den Fleischwolf dreht. Und die Leute kommen raus und sind danach noch fester im Glauben. Aber dann gibt es auch Menschen, die davor nicht gläubig gewesen sind und die mit Krebs getroffen werden und die mir dann sagen, durch den Krebs haben wir zu Jesus gefunden und wir sind dankbar, dass wir jetzt wissen dürfen, dass es für uns im Himmel weitergeht. Wir sind nicht böse, dass wir den Krebs in der Familie jetzt haben, weil wir wissen, dass wir jetzt alle gerettet sind. Und es ist eine gläubige Familie jetzt eine Witwe mit 3 Kindern, die fest im Glauben ist. Man startet im Unglauben und landet im Glauben. Ich habe aber auch Menschen gesehen, die in einem Larifari-Glauben sind, so quasi Glauben. Also irgendwann mal zum Glauben gekommen und das Ganze nicht wirklich ernst genommen, nicht wirklich so mit Christen sich zusammengeschlossen in der Gemeinde, immer schön Distanz gehalten, sodass der Glaube abkühlt, dass man wenig Input und wenig Nahrung bekommt, so wie beim Kamin mit dem Holz. Ne? Wenn nicht immer Holz nachgeschüttet wird, dann geht das Feuer irgendwann aus. So ist es mit dem Glauben auch und die leben so dahin und dann kommt plötzlich eine tödliche Diagnose, Krebs, Tumor im Gehirn und dann beginnen sie so ein bisschen öfter in die Gottesdienste zu gehen und ich habe die auch besucht, mit denen geredet, für den Mann gebetet, das war alles in Ordnung und dann verstirbt der Mann und das Leben geht so quasi weiter, ohne Anschluss ans Christentum und es ist das Laue, was davor war, bleibt auch danach. Es ist keine Garantie, dass die negativen Dinge des Lebens uns zu Gott treiben. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Eine Entscheidung, die wir treffen, ob wir zulassen, dass es uns zu Gott treibt. Die Entscheidung, ob wir in die Arme Gottes laufen mit unserer Not oder ob wir die Distanz suchen und die Distanz halten. Und deshalb dieser gewaltige Trost für all diejenigen, die wollen, für all diejenigen, die Gott wollen, ist, Gott hat nicht nur dir Glauben geschenkt, sondern den Heiligen Geist in dein Herz hineingelegt, der für dich betet. Ich habe diese Woche mit einer Frau geredet, die geht momentan durch eine sehr, sehr schlimme Phase mit 3 Kindern Und sie sagt, ich bin in so einer Not gewesen jetzt vor einigen Wochen und ich habe gebetet und der Herr hat nichts getan. Da fragt man sich, hört Gott denn nicht? Und dann sage ich zu ihr, aber du bist doch jetzt hier. Du bist psychisch gesund. Du hast einen starken Glauben. Deinen Kindern geht's gut. Alle drei Kinder sind im Glauben und sind stark im Glauben und halten fest an Gott. Und ihr seid versorgt, finanziell und auch seelisch. Ist das nicht etwas, wo Gott deine Gebete erhört hat, anders als du gehofft hast? Wir beten für die Dinge, aber Gott gibt uns manchmal die. Wir beten, dass Probleme verschwinden, aber Gott gibt uns die Kraft, in diesen Problemen festzubleiben. Und wenn wir uns nur auf das fokussieren, was wir gebetet haben und wir sagen, Gott, ich will das und das kommt nicht, ja, dann kriegt man mit diesem Tunnelblick das Gefühl, Gott hört gar nicht auf dich und merkt gar nicht, dass er dich die ganze Zeit durchträgt und dir all das gibt, was du brauchst. Und das steckt in diesem Vers so ein bisschen drin. Wir wissen gar nicht, was wir beten sollen. Wir wissen gar nicht, wie es sich gebührt zu beten, sondern der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und der die Herzen erforscht, weiß, worauf der Sinn des Heiligen Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will und nicht wie die Heiligen es wollen. Ein großer Unterschied. Und es kann sein, dass Gott manchmal ein Leid aus deinem Leben herausnimmt. Das haben wir in der Gemeinde bei uns in Bonn auch erlebt, dass Menschen mit Krebs die Diagnose haben und wir beten und sie machen natürlich auch die schulmedizinische Therapie und kommen raus. Und die gleiche Frau hat 7 Jahre später nochmal einen Krebs und wir beten nochmal und sie geht ins Krankenhaus und sie kommt wieder raus, krebsfrei und ist heute ungefähr 10 Jahre danach immer noch krebsfrei. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk für die Familie. Was für ein Geschenk für den Mann. Fantastisch. Aber manchmal tut Gott eben das nicht, sondern er tut etwas anderes. Er gibt dir ein anderes Geschenk, eine andere Gnade. Er hält dich auf eine Art und Weise fest, wie du nicht dafür gebetet hast, aber das trotzdem dringend brauchst. Und der Heilige Geist weiß besser, was für dich gut ist. Und so betet er für dich an deiner Stelle zu Gott und holt die Dinge ab, die du wirklich brauchst, die im Willen und im Plan Gottes drin sind. Das heißt, wir dürfen uns entspannen, wir dürfen uns zurücklehnen und wir dürfen wissen, dass Gott da ist und dass er eine Garantie hineingelegt hat in dein Leben, nämlich den Heiligen Geist, der für dich betet. Das ist die erste Sicherheit für Menschen, die in Glaubenskrisen sind, die mit Angst zu tun haben, mit Menschen, die große Hürden vor sich haben. Der Heilige Geist ist in dir und er betet für dich und er gleicht deine Schwachheit aus. Du musst keine Sorge haben. Der nächste Vers ist die zweite Sicherheit, und zwar, dass Gott eine Entscheidung getroffen hat für dich. Und das ist der Wochenvers. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Hier gibt es oft Fragen, die Menschen sich stellen. Ich werde mit Krankheit geschlagen oder mein Ehepartner oder meine Kinder oder meine Eltern mit Krankheit geschlagen und wir haben Angst vor dem Tod und wir fragen uns, woran liegt das, dass das in unser Leben gekommen ist? Haben wir was falsch gemacht? Haben wir nicht genug geglaubt? Ist das eine Strafe für irgendetwas? Oder überstehe ich das überhaupt? Die Situation bei uns in der Familie, als meine Frau damals krank geworden ist und ihr als Gemeinde habt für uns gebetet, das war eine große Angst, ob man das überhaupt überstehen wird. Ob man am Ende stark und mutig rauskommt und ob die Kinder das überstehen werden. Und zu sehen, dass Gott auch in dieser Situation die Gnade schenkt und die Kraft schenkt und am Ende einen Ausweg schafft, wo das Licht wieder leuchtet. Und die Hoffnung wieder da ist und ein freudiges Lachen im Haus wieder da ist, das erfüllt das Herz mit Glauben, weil wir merken, in den dunklen Stunden der Angst, da haben wir nicht gewusst, was für einen guten und mächtigen Gott wir haben. Da war man gefüllt mit Angst, Panik, Tunnelblick und kein Licht am Ende des Tunnels. Aber wenn du rauskommst und zurückguckst, dann siehst du, wie gut Gott ist und dass er selbst in diesen schweren Zeiten mit seiner gütigen Hand da gewesen ist und geholfen hat und durchgetragen hat. Hier sind für uns zwei Dinge in diesem Vers ganz, ganz entscheidend. Und Paulus sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist nicht für alle. Nicht für alle ist das Übel was Gutes, sondern nur für die, die Gott lieben. Und die, die Gott lieben, die, die gesagt haben, ja, ich will dir nachfolgen, ich will das Erlösungswerk, das du am Kreuz für mich vollbracht hast, für mich annehmen und ich will für dich leben. Diese Leute, die stehen dann unter dem Beschluss Gottes. Gott hat gesagt, die, die sich bekehren werden, die mich lieben werden, die mir nachfolgen werden, die, auf die werde ich aufpassen. Die sind in meiner Hand und ich werde dafür sorgen, dass keiner die aus meiner Hand reißen kann. Das ist der Beschluss Gottes. Manchmal nennen wir das Berufung in der Bibel, manchmal Vorsatz, manchmal Ratschluss, manchmal Bestimmung, manchmal Vorherbestimmung. Aber es ist die Entscheidung Gottes, dass all die, die glauben an ihn, dass er diese Menschen festhalten wird. Das ist die Entscheidung Gottes. Er sucht sich die Menschen nicht aus. Er gibt das Angebot, allen Menschen an ihn zu glauben. Aber die, die ja sagen, für die gilt, dass er sie festhalten wird. Und ist das nicht ein gewaltiger Trost, dass in den Zeiten, in denen dein Glaube schwach ist, die Hand Gottes größer ist als deine Angst. Wo du die Zukunft nicht siehst, die Augen Gottes die Zukunft sehen und er für dich vorsorgt. Wo du nicht weißt, ob dein Leid, das du trägst, zu groß für dich ist, du weißt, dass die Hand Gottes immer noch größer ist als das Leid, das dich in diesem Leben treffen wird. Ist das nicht ein Trost zu wissen, dass wir nicht alleine sind in dieser Welt, sondern dass der allmächtige Gott, der dieses Universum geschaffen hat, beschlossen hat, dass er dich festhalten wird und dass du auf seiner Seite bleiben wirst. Das ist ein gewaltiger Trost. Und in diesem Sinne lesen wir dann diesen Vers. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, die, die an Gott hängen, die, die sich zu ihm bekehrt haben, die sich in seine Hand begeben haben, die sind in seiner Hand auch sicher. Und Gott wird dafür sorgen, dass es sie in die richtige Richtung zieht. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Vers. Und wir wollen hier kurz zusammenfassen, Vers 28 sagt, wenn du Gott liebst, dann bist du in seinem Ratschluss sicher. Vers 29 und 30 werden ganz oft als Verse aus diesem ganzen Text herausgerissen. Einfach rausgerissen und gesagt, es gibt aber noch eine andere Sache. Es gibt eine Erwählung, dass Gott aus der großen Menge der Menschen sich ein paar aussucht, die glauben und die anderen eben nicht. Und Gott beschließt, dass sie glauben werden und tut den Glauben in ihnen selbst beginnen. Es ist seine Wahl, nicht deine. Es ist seine Entscheidung, nicht deine. Es ist sein Glaube, nicht deiner. Und seine Buße, nicht deine. Und auf solche Gedanken kommt man nur, wenn man die Verse, die wir gerade eben gelesen haben, vergisst. Wenn man das aus dem Text herausreißt. In Wirklichkeit geht es hier um eine Gemeinde, die in der Christenverfolgung ist und denen Paulus schreibt, dass sie in diesem Beschluss Gottes Sicherheit finden. Es geht nicht um die Frage, wie wirst du Christ? Wer beschließt, dass du überhaupt gläubig wirst? Und jetzt brauche ich mal ein paar Freiwillige. Ich werde jetzt mal hier vorne rechts gleich zwei von euch nach vorne holen. Und zwar, genau, euch beide, darf ich euch mal nach vorne holen? Mit einem weißen Poloshirt und der mit einem schicken Pullover. Kommt ihr beiden mal ganz kurz nach vorne, genau. Ihr seid jetzt freiwillig, habt ihr das gemerkt? Ich habe gerade einfach gesagt, Freiwillige. Dann habe ich gesagt, wer ihr seid, ihr kommt nach vorne. Ihr müsst nichts tun, keine Angst. Ihr kriegt auch eine Belohnung, ich werde auch nicht beißen. Ihr dürft ruhig näher kommen, nicht so zaghaft. So, ich habe euch nach vorne geholt. Sind das eure Freunde, die da hinten sitzen? Ja, okay. Ja, die haben Pech gehabt, ne? Die dürfen nicht nach vorne, weil ich habe euch ausgewählt und die anderen nicht. Ihr kriegt sogar was von mir, weil ihr jetzt nach vorne gekommen seid, kriegt ihr einen Knoppers, aber nicht im Gottesdienst essen, das könnte krümeln. Wir sind ja ordentlich hier, ne? Und für dich auch. Und ja, Leute, ihr eben nicht, ne? Euch hat auch keiner gefragt, ne? Okay, ihr hattet keine Chance. Und der Reformator Johannes Calvin hat in der Reformationszeit sich sehr stark auf den Kirchenvater Augustin bezogen. Und der Gedanke da war wirklich der, dass von allen Menschen, die es in der Welt gibt, die alle ungläubig sind, Gott sich ein Paar raussucht, wie dich und ich, und sie beschenkt mit dem Evangelium. Die hatten keine Chance. Und wenn du dann sagst, aber Gott ist dann doch unfair, dann ist die Antwort die, guck mal, das sind Kinder Adams, das sind Kinder Adams, das sind Kinder Adams, das sind Kinder Adams. Eigentlich haben die alle die Schuld Adams geerbt, sind alle vor Gott verloren und die brauchen sich da hinten überhaupt gar nicht beschweren. Ist das ungerecht? Nö, Gott darf das. Aber bei Gott gibt's halt eine andere Gerechtigkeit. Und das Problem für uns von der Bibel her ist, warum dann das Evangelium verkündigen, warum Menschen sagen, dass Gott die ganze Welt liebt und will, dass alle gerettet werden, wenn es diese Auswahl gibt. Augustin hat damals sogar gesagt, Gott wird genau die gleiche Zahl von Menschen auserwählen für den Himmel, wie Engel mit Luzifer gefallen sind, weil die Stühle frei sind. Und die wieder neu besetzt werden dürfen. So, ihr dürft euch jetzt setzen. Ihr müsst Knoppers nicht teilen. Die beiden werden es überleben. Ne? Okay, vielen Dank euch. Ich werde gleich noch ein paar nach vorne holen für eine andere Sache. Was wir von der Bibel her sehen, was das Wort Ratschluss bedeutet, ist jetzt in Vers 29, da möchte ich den Text lesen. Denn die er ausersehen hat, das bedeutet vorher gesehen. Die er vorher gesehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Dass sie gleich sein sollten im Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er gerecht gemacht. Und die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Hier haben wir eine wunderbare Abfolge der Sicherheit. Was ist der Ratschluss Gottes aus Vers 28? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und die Antwort ist, Ratschluss bedeutet, dass Gott von denen er wusste, dass sie sich bekehren werden, gesagt hat, die werde ich bei mir festhalten. Und jetzt möchte ich mal ein paar Freiwillige nach vorne holen. Ich habe das vor dem Gottesdienst schon so ein bisschen organisiert. Ich habe 3 Freiwillige, wenn ihr bitte nach vorne kommen könntet. Und das Evangelium Jesu Christi wird in die ganze Welt gestreut mit dem Willen Gottes, der real ist, dass alle Menschen sich bekehren. Und es tun aber nicht alle Ja sagen. Und Gott hat vor der Schöpfung der Welt gewusst, wer Ja sagen wird. Und diejenigen, die freiwillig kommen, die Gott nicht ausgewählt hat, wie gerade eben, wo er gesagt hat, du kommst und du nicht, sondern wo er einfach eingeladen hat. Und die, die sich bekehrt haben, die hat er dann bestimmt. Und Bestimmung bedeutet, dass er festgelegt hat, was passieren wird. Euch gebe ich jetzt auch einen Knoppers. Das habe ich mir übrigens überlegt vor dem Gottesdienst. Du wolltest schon zugreifen, ne? Das ist immer schön, wenn man so hält und wieder zurückzieht, ne? Und dann siehst du aus, als wärst du gierig und dabei bin ich der Trickser und Täuscher hier. Bitteschön. Ihr habt also einen Knoppers jetzt. So. Und den habe ich mir überlegt vor dem Gottesdienst. Aber da kannte ich euch noch gar nicht. Gott kannte euch zwar und Gott kennt jeden von uns. Aber das ist Erwählung, zu sagen, jeder, der freiwillig nach vorne kommt, bekommt das. Und du kriegst das jetzt. Und genauso ist es auch mit dem Evangelium, dass Gott über jeden sagt, in die Zukunft hinein, jeder, der an meinen Sohn Jesus Christus glauben wird, über den spreche ich eine Bestimmung aus. Über den treffe ich eine Entscheidung. Über den beschließe ich etwas, was dann nicht mehr umkehrbar gemacht wird, und zwar, dass ich diese Person festhalten werde. Der Mensch kann zwar immer noch rein und raus, aber dass von Gottes Seite ein Ja ausgesprochen wird über das Leben, was von Gottes Seite her immer fest bestehen bleibt. Das ist unsere ewige Sicherheit. Darauf verlassen wir uns in guten wie in schlechten Tagen. Das heißt, Erwählung bedeutet also, Gott ruft, Menschen kommen freiwillig und die, die freiwillig gekommen sind, die bekommen die kommen in den Genuss des Beschlusses. Erwählung bedeutet nicht, dass Gott sich einige aussucht und die anderen nicht, sondern dass die, die freiwillig gekommen sind, dieses Geschenk der Sicherheit bekommen. Vielen Dank. Ich nehme dir deinen Knopf das nicht mehr weg. Ihr dürft euch jetzt setzen. Bringt ihn in Sicherheit. Das ist also das Bild, das wir hier haben. Und das ist die Sicherheit, die er uns gibt. Für die Auslegung hier ganz wichtig, wir haben in Römer 8, Vers 28 gerade eben gelesen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Und wenn man dann schon hört Ratschluss und dieser Begriff kommt gleich nochmal, dann passt das zusammen. Die meisten Probleme in der Bibel, wenn Studenten mich fragen, ja, was ist mit dem Vers oder mit dem Vers, selbst wenn sie irgendwo in den Tiefen des Alten Testaments einen Vers raussuchen, der schwierig ist, habe ich einen ganz einfachen Trick, den zu beantworten, selbst wenn ich gerade nicht weiß, was da steht. Dann sage ich einfach, lies mal die 10 Verse davor und danach. So, und dann lesen wir die 10 Verse davor und danach und meist ist das die Antwort da schon drin. Das wird meistens erklärt, genauso hier auch. Hier wird Ratschluss gesagt und dann wird das danach auch erklärt. Der Ratschluss Gottes ist, dich festzuhalten und zwar die, von denen er im Voraus gewusst hat, dass die sich bekehren werden. Und das ist unsere Sicherheit. Er hat gesehen, dass du dich bekehren wirst, dann hat er einen Beschluss ausgesprochen, dann kommt der Ruf zum Evangelium, die Rechtfertigung, das ist der Begriff hier für die Bekehrung und die Verherrlichung, alles abgeschlossene Handlungen. Und Verherrlichung findet erst im Himmel statt. Und die Tatsache, dass dieser Vers sagt, dass du jetzt schon verherrlicht bist, obwohl du auf der Erde bist, zeigt, wie sicher du in Gottes Hand bist. An ihm wird es nicht liegen. Er hat den Heiligen Geist in dich hineingegeben, der glaubt für dich, der betet für dich, der kämpft für dich. Du wirst durchkommen. Du musst es einfach nur wollen. Aber es ist keine große Anstrengung, weil Gott dich mit der Kraft und dem Glauben ausstatten wird. Die Gott lieben, werden also berufen und die Gott vorhergesehen hat, die werden auch vorherbestimmt. Ausersehen bedeutet, wir haben einen Text in Apostelgeschichte 2, wo auch eine Vorsehung ist. Da sagt Petrus in der Pfingstpredigt zu den Juden, die Jesus gekreuzigt haben, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Und das war in Gottes Ratschluss und Plan. Aber Gott hat Jesus nicht umgebracht. Das heißt, Gott hat die sündigen Handlungen der Menschen gesehen und zugelassen. Und obwohl das alles in seinem Plan ist, so dass der Kreuzestod für uns zur Erlösung wird, ist Gott trotzdem nicht der Autor der Sünde. Gott ist nicht derjenige, der gesündigt hat oder Sünde gestartet hat oder Menschen zur Sünde angestoßen hat. Das bedeutet also, wenn so Begriffe fallen wie Ratschluss oder Vorsehung oder Vorherbestimmung, dann bedeutet das nie, dass Menschen wie Marionetten von Gott zu etwas angetrieben werden, was sie tun sollen, sondern nur, dass Gott einen großen Plan hat, aber Menschen freiwillig sich verhalten. Und so sehen wir das auch bei Israel. In Römer 11 sagt Paulus, nach dem Evangelium sind sie Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Und Israel, das, was Paulus hier sagt, ist der größte Teil des Volkes Israels, hat Jesus abgelehnt. Und die sind aus diesem Ölbaum herausgebrochen worden. Und wenn sie im Unglauben verharren, sagt Paulus, werden sie auch das ewige Leben nicht haben. Denn das ewige Leben bekommt man nicht, weil man zum Volk Israel gehört. Das ewige Leben bekommt man nur, wenn man den Messias Jesus Christus im Glauben persönlich annimmt. So wie Paulus das auch gemacht hat. Israel war erwählt. Haben sie die Erwählung angenommen? Nein, sie haben sie abgelehnt. Das heißt also, Erwählung bedeutet nicht, dass Gott deine Handlung irgendwie bestimmt oder in dir erzeugt, dass du als Marionette beginnst, etwas zu tun. Erwählung bedeutet dieser große Plan, dieser große Beschluss Gottes. Aber dein Glaube oder Unglaube ist immer noch deine freie Wahl. Und die Menschen, über die Paulus hier spricht, die haben sich von Gott abgesagt und sind dann nicht in dieser Hand Gottes, die sie festhält. Und genauso lesen wir das auch in 2. Petrus 1. Dort schreibt Petrus zu den gläubigen Christen, darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch umso eifriger, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln. Das heißt, Christen sollen an Gott festhalten. Auch hier sehen wir, Erwählung bedeutet nicht, dass du wie eine Marionette automatisch alles richtig machst, dass danach ein Automatismus einsetzt und dass du glauben wirst und nicht mehr abfallen kannst und so weiter und so fort. Erwählung bedeutet, dass du immer noch die Freiheit hast, das festzumachen oder nicht, dran zu bleiben oder zu straucheln. Genauso wie das Volk Israel können auch Christen sich von Jesus wieder absagen, nachzulesen in Römer 11, Vers 22. Das Wort vorherbestimmt ist für uns wichtig. Vorherbestimmt heißt, Gott hat einen Plan und eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung, die er getroffen hat, ist, seine Hand unter dich zu halten und dich festzuhalten, wenn du an ihn glaubst. Und dich durchzutragen durch alle Nöte und durch alles Leid der Welt, was dir begegnen mag, sodass du nicht strauchen willst. Egal wie klein du bist, egal wie schwach du bist und egal wie frisch im Glauben du bist. Gott wird dir immer die Gnade und die Kraft schenken, die du für den Tag brauchst. Es wird nicht immer das sein, was du gebetet hast, aber es wird das sein, was Gott will, dass du an dem Tag bekommst. Du wirst immer, ich wiederhole das nochmal, die Gnade bekommen und die Kraft bekommen, die du an dem Tag brauchst. Das ist der Beschluss Gottes. Er wird dich festhalten. Wie viele von uns haben das eigentlich schon mal erlebt, dass man zu jemandem geht ans Krankenbett und man versucht, jemanden zu ermutigen, jemand, der krank ist, und dann ist man da und nach einer Stunde geht man wieder raus und man hat das Gefühl, eigentlich geht es mir gut und ich bin da hingegangen, um die Person zu ermutigen und zu trösten und den Glauben zu stärken, aber eigentlich geht es mir besser, weil ich profitiert habe. Also ich habe da nichts hingetragen, sondern ich trage da etwas weg, weil der Kranke irgendwie einen festeren Glauben hat und da irgendwie mehr geistliches Leben ist als bei mir. Also mir hat's geholfen, obwohl ich nicht das Problem habe. Und diese Erfahrung machen viele Christen. Und das ist das Zeichen dafür, dass diese Verse wirklich stimmen. Gott tut gerade da, wo Menschen hart getroffen sind, seine Gnade und seine Liebe und seinen Glauben hineingeben, sodass diese Menschen fest sind, egal wie frisch im Glauben sie sind. Sie halten diese Dinge aus und Gott trägt sie durch. In Florida sind mal zwei Teenager zu weit ins Meer rausgeschwommen und haben dann gemerkt durch die Strömung, dass sie selbst nicht mehr zurückkommen. Waren dann stundenlang im Wasser, die waren gläubig und haben zu Gott geschrien, dass er ihr Leben bewahrt. Und dies ist eine wahre Geschichte. Und dann kommt plötzlich eine Yacht an, rettet die, gibt es ja viele, die da so unterwegs sind mit diesen Booten. Und als sie in diese Yacht steigen, nachdem sie gerettet worden sind, als Gebetserhörung, sehen sie, der Name der Yacht ist Amen. Wie tiefgründig. Danke Gott, du hast nicht nur unser Leben gerettet, sondern uns auch gezeigt, dass unsere Gebete ein Amen bekommen haben. Du hast geantwortet. Dies kommt nicht von ungefähr. Gott hat gerettet. Das ist Vorherbestimmung. Vorherbestimmung ist, dieses Boot fährt in einen sicheren Hafen. Gott hat dieses Boot vorherbestimmt. Und wenn du einsteigst, dann gehörst du zu denen, die vorherbestimmt sind. Dann gehörst du zur Auswahl. Du bist freiwillig dazugekommen, aber jetzt bist du sicher in dem Boot, das dich in den sicheren Hafen bringt. Und das ist für uns Christen das Boot, das ist Jesus Christus. Das Amen ist die feste Zusage Gottes, dass er uns in den Himmel bringt. Noch eine letzte Frage. Wir haben eingangs gehört, die Frage, wenn all denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, ist das wirklich so, dass im Leben alle Dinge zum Besten dienen? Und es gibt Situationen, wo wir sagen würden, so einfach von der Erfahrung her, wenn du am Arbeitsplatz gemobbt wirst oder es richtig schwer hast, mit den Nachbarn klarzukommen, weil sie ultra schwierig sind, und das zieht sich über viele Jahre, dann ist mein Rat, geh woanders hin, du wirst es da besser haben. Passt meistens. Dann mag es Situationen geben, wo du gefeuert wirst oder es dir schwer fällt auf Arbeit und du dort einen Arbeitsplatz verlierst oder du irgendeinen anderen Schicksalsschlag hast und du merkst, in diesem Leben bekommst du am Ende etwas Besseres. Aber in der Gemeinde in Rom waren das Märtyrer. Und jemand, der in die Arena gebracht wird, zu sagen, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, und der hat jetzt eine Stunde zu leben, und der verliert auf einer Seite sein Leben, was wird er auf der anderen Seite in dieser Stunde bekommen können, was besser ist als dieses Leben? In diesem Leben, auf dieser Erde, kriegt er das nicht mehr. Der kriegt keinen irdischen Ausgleich. Sondern was der bekommen wird als Ausgleich, das Beste, ist der Himmel. Er wird in die Herrlichkeit hochgenommen. Und das ist die Bedeutung in erster Linie dieses Textes hier. Werden zum Besten dienen. Sicher ist es so, dass Leid stärkt deinen Glauben und wirkt Bewährung, Geduld und Hoffnung aus Römer 5. Das ist alles da, aber wenn du kurz vor dem Tod stehst als Märtyrer, und Paulus sagte in diesem Kapitel, wir werden geachtet wie Schlachtschafe, also einfach abgeschlachtet als Christen, dann wird dieser Mensch in diesem irdischen Leben keinen Ausgleich mehr bekommen. Und das gilt auch für uns, wenn du jemanden in deiner Familie hast, der gerade mit Krebs geschlagen ist und du weißt nicht, ob die Person durchkommt, dann kann man nicht sagen, wenn eine Person geht, das kann man nicht ausgleichen. Menschen kann man nicht ausgleichen. Menschen kann man auch nicht vergleichen. Man kann nie sagen, du wirst was Besseres. Nein. Und schon gar nicht, wenn Eltern sterben. Die sind in einer einmaligen Beziehung zu dir. Das wird in diesem Leben nicht ausgeglichen. Du hast einen Vater verloren, du kriegst was Besseres. Oder eine Mutter verloren, du kriegst was Besseres. Der Text meint das gar nicht. Der Text verspricht nicht, in diesem Leben wird Gott dir ein Paradies schenken. Nee, im nächsten Leben wird es das Paradies geben. Aber in diesem Leben im Moment, in Rom, ist es die Arena. Und das ist nicht das Paradies. Und deshalb ist es wichtig für uns Christen, wenn wir mit Menschen reden, die mit Leid zu tun haben, dass wir ihnen nicht aus der Bibel falsche Versprechungen machen, die Gott da gar nicht reingeschrieben hat. Gott hat uns an keinem Punkt versprochen, wenn du mich liebst, werde ich dafür sorgen, dass du aus jeder Krebsgeschichte was Besseres rausziehst in diesem Leben. Oder dass jede Trübsal in diesem Leben dir irgendeinen Vorteil bringt, der besser ist als das, was du verloren hast. Das kann es gar nicht. Wenn du ein Kind verloren hast, das ist somit das Grausamste, was passieren kann, dann ja, einen Ausgleich gibt es nicht. Es gibt für Menschen grundsätzlich keinen Ausgleich. Und deshalb hören wir auf diesen Text ganz genau und wir sehen, dass das, was Paulus sagt in Römer 8, Vers 28, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und dann gucken wir, was sind die besten Dinge? Die besten Dinge ist, dass wir verherrlicht werden. Die besten Dinge ist das schöne Bild, das ich hier habe, das Ziel, auf das wir hinauslaufen, das neue Jerusalem, die neue himmlische Wirklichkeit, das Paradies, der neue Himmel und die neue Erde, die Gott für uns geschaffen hat. Das ist da, wo der endgültige Ausgleich stattfinden wird, da, wo du sagen kannst, jetzt erlebe ich Dinge, die so viel schöner sind als alles, was ich auf der Erde verloren habe. Dort ja, weil wir dort unsere Lieben auch alle wiedersehen werden. Und in diesem Sinne möchte ich uns ermutigen, dass wir in diesem Text unsere Sicherheit finden. Gott gibt uns in den Fragen, in den Zweifeln und auch in deinen Enttäuschungen zwei Antworten. Die erste ist, er hat den Heiligen Geist als Sicherheit hineingegeben, der für dich glaubt, kämpft und betet. Und die zweite ist, Gott hat beschlossen, dass er dich durchtragen wird. Das ist sein ewiger Ratschluss, das ist seine Vorherbestimmung. Bekehren tust du dich freiwillig. Deine Erwählung festmachen tust du auch freiwillig. Gott lieben tust du auch freiwillig. Das steht hier im Text. Aber wenn du Gott liebst, dann ist es egal, wie klein und wie schwach dein Glaube ist. Gott wird dafür sorgen, dass du durchgetragen wirst, sodass wir als Christen uns zurücklehnen dürfen und freuen dürfen auf das, was Gott für uns vorbereitet hat im Himmel.